Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Draußen mit Klausen. Heute ein aktuelles politisches Thema, aber nicht tagesaktuell, keine Sorge. Und zugleich der Versuch einer deutsch-schweizerischen Verständigung. ich bin über Zoom verbunden mit Stefan Jütte, lange bei RevLab und immer noch. Und ich dachte, ich habe jetzt mal ein Thema, da muss ich ihn mal dazu holen und ihn als Experten ordentlich ausquetschen. Hallo Stefan.
Hallo, ich freue mich, bei dir im Podcast zu sein.
Das Thema, um das es mir heute geht, ist direkte Demokratie und kann denn tatsächlich Deutschland, eigentlich kaum vorstellbar, aber vielleicht doch möglich, etwas von der Schweiz lernen? Wir erleben in Deutschland auf vielen Ebenen Probleme mit der Repräsentanz. Das heißt, viel zu viele Menschen fühlen sich nicht mehr vertreten, nicht gesehen. Sie werden zum Teil auch nicht wirklich vertreten. Bei uns ist das alte System, wir haben eine repräsentative Demokratie, also Parteien dienen der politischen Meinungsbildung und das geht dann durch die Parlamente bis hoch zur Regierung. Aber immer weniger in Westdeutschland sind Mitglied in einer Partei, engagieren sie sich. Die Parteien sind oft abgekoppelt oder die Bevölkerung von ihnen. In Ostdeutschland ist das westdeutsche Parteienrepräsentationsmodell nie so richtig angekommen. Und das führt dazu, dass die Regierung, die Parlamente zu wenig Beziehung zur Bevölkerung haben, beziehungsweise beide sich durcheinander nicht irgendwie gesehen und wahrgenommen fühlen. Und das mag ein Grund sein für die Erfolge von Rechtspopulisten in Deutschland. Nun wird schon gleich das Ende der repräsentativen Demokratie herbeigeschrien, so weit will ich nicht gehen, aber meine Frage ist, kann man es nicht ergänzen, erweitern um Elemente von Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie? Und da schaut man als Deutscher natürlich sofort neugierig, neidisch, ungläubig, wie auch immer, auf die Schweiz, was die alles können. Kannst du das nachvollziehen? Passiert dir das häufiger, dass so Deutsche dich danach befragen, dass das was Besonderes ist?
Ich habe erlebt, als ich 2008 in Berlin war für ein Jahr, dass wir da öfter drüber diskutiert haben, weil die Kommilitonen einfach auch verstehen wollten, wie dieses schweizerische System funktioniert. Und die große Frage war dann immer, ja, würde das auch in einem Land funktionieren, das so groß ist wie Deutschland? Also kann man das quasi skalieren? Geht es auch, wenn es 10-mal mehr Leute sind?
Und genau, da kommen wir noch drauf.
Ihr seid
ja 8 Millionen dann. Ja, wir sind 80, ja. Wir sind 8 ungefähr. Genau. Versucht doch mal kurz zu erklären für begriffsstutzige Deutsche, was heißt eigentlich direkte Demokratie in der Schweiz und wie funktioniert das?
Ja, also die direkte Demokratie im strengen Sinn bedeutet eigentlich, dass die Bürgerinnen und Bürger mehrmals pro Jahr, oft ist das 4-mal, manchmal auch nur 3-mal, direkt über Sachfragen abstimmen. Und dazu gibt es 2 wichtige Instrumente. Das eine Instrument ist die Volksinitiative. Für eine Volksinitiative braucht es 100.000 Unterschriften, die innerhalb von 18 Monaten gesammelt werden. Und das, was dann zur Abstimmung kommt, ist immer eine Verfassungsänderung. Also das wird dann in die Verfassung geschrieben.
Also nicht als ein Gesetz, es wird kein neues Gesetz geschrieben, sagen wir mal zu Migration oder Umweltschutz oder was auch immer, sondern es wird dann gleich in die Verfassung reingeschrieben.
In die Verfassung wird es geschrieben, ja. Und das andere Instrument, das ist das Referendum. Das Referendum ist ein Instrument, um eine bereits beschlossene Gesetzesänderung nochmal zu kippen. Dafür braucht es 50.000 Unterschriften innerhalb 100 Tagen. Und dann kann ein Gesetz, das vom Parlament schon verabschiedet worden ist, durch eine Volksabstimmung entweder bestätigt oder gekippt werden. Das
Das
sind
ist
die
dann ein
zwei
kleineres,
Instrumente.
genau, ein kleineres, schnelleres Instrument
Ja.
und nicht so dann in Stein gemeißelt wie eine Verfassungsänderung.
Ja, also das kommt darauf an, oder? Weil also es ist sowieso so, wenn das Parlament etwas beschließen würde, was auf Ebene der Verfassung liegt, dann gibt es automatisch eigentlich das, was ein Referendum ist. Also dann muss das Volk sowieso darüber abstimmen. Wenn es nur auf Gesetzesebene ist, aber dann reichen diese 50.000 Unterschriften und dann kann man auch darüber nochmal befinden. Das ist so jetzt quasi die direkte Demokratie im ganz engen Sinn. Und das bedeutet aber jetzt natürlich auch was für die politische Kultur. Einerseits, das liegt auf der Hand, vielleicht sprechen wir darüber. Also Schweizerinnen und Schweizer haben ständig die Gelegenheit, sich wirklich mit politischen Sachthemen zu beschäftigen. Auch Themen, von denen sie gar nicht wussten, dass es die gibt und müssen darüber informiert werden, über Medien, über Abstimmungsunterlagen, auch durch das, was die Parteien tun. Das andere ist aber auch, dass das zu einem System führt, wo nicht nur die Parteien Politik machen, sondern das können dann auch Leute sein, die nicht mal einer Partei zugehören, die aber Unterschriften sammeln für ein bestimmtes Thema und sich da engagieren. Und dann müssen sich sogar Parteien und Parlament und der Bundesrat dann dazu verhalten.
Genau,
Und als
deshalb vielleicht,
drittes,
ja, Entschuldigung,
ja.
ich führe fort.
Und, oder vielleicht noch als
Nee,
drittes,
nur zu.
man muss sich auch vorstellen, dass in einer direkten Demokratie ja ständig das Referendum droht. Also 50.000 Unterschriften kriegt man relativ rasch zusammen, auch in der Schweiz. Und das heißt, man ist im parlamentarischen Prozess eigentlich schon darauf angewiesen, dass man einen mehrheitsfähigen oder voraussichtlich mehrheitsfähigen Kompromiss finden wird, so dass nicht eine Partei entscheidet, das Referendum zu ergreifen und das zu einer Abstimmung kommen zu lassen.
Genau, das sind schon eine ganze Reihe von Aspekten, die wir alle noch mal ein bisschen aufdröseln. Ein paar Dinge sind ja bei uns in Deutschland auch angekommen. Also jetzt läuft zum Beispiel in Hamburg, das ist ein bisschen kurios, wo ich wohne, eine Initiative gegen zu viel Außenwerbung. Da haben sich Leute zusammengetan, die finden es wahnsinnig nervig, dass überall Plakate sind und dann noch mal diese Rollplakate und so. Und dann gibt es jetzt Gegenplakate jetzt vom Fachverband Außenwerbung, der sagt, das ist unheimlich wichtig, dass wir Außenwerbung haben. Also wirklich ein ganz kleines Thema. So ein paar Dinge gibt es eben auch. Bei euch ist es aber viel, viel größer. Vielleicht einfach nochmal die Frage, wer macht hier eigentlich was? Und da hattest du schon erwähnt, es sind dann so Einzelpersonen. Machen es manchmal auch Parteien selber oder gibt es sozusagen richtig gesellschaftliche Gruppen, die sagen, keine Ahnung, Gewerkschaften oder irgendwelche Verbände, da machen wir was. Wer ist eigentlich, wer macht hier eigentlich was?
Also meistens gründet sich ein Initiativkomitee. Das ist eine Gruppierung, der manchmal Parteien angehören, oft unterschiedliche zivilgesellschaftliche Akteure, also Vereine, Interessengemeinschaften. Und die tun sich dann zusammen, um die Unterschriften zu sammeln. Und das sind dann eigentlich jedes Mal ist das eine kleine Kampagne zu einem Sachthema, die da geführt wird, eben durch ein solches Initiativkomitee.
Und wie haben die Geld? Denn man muss ja auch Werbung schalten, Veranstaltungen durchführen, keine Ahnung, Reisekosten begleichen. Also wird das vom Staat subventioniert?
Also es ist nicht jetzt, also das Geld ist ganz, ganz selten das Ausschlaggebende. Es haben schon ganz kleine Komitees wirklich Initiativen durchgebracht. Einfach darum, weil das ein Thema war, was bei der Bevölkerung auf große Resonanz gestoßen ist. Also zum Beispiel, und das ist jetzt vielleicht etwas, was sehr schwer nachvollziehbar ist, aber die Verwahrungsinitiative, die vom Stimmvolk angenommen worden ist, war eine Initiative, die darum ging, dass Sexualstraftäter lebenslang verwahrt werden können, ohne dass sie eine Chance haben, wieder auf freien Fuß zu kommen. Und in einem Umfeld, wo über einen weiteren Mord eines bereits verurteilten Sexualstraftäters berichtet worden ist, der da wieder einen Ausgang hatte, war das dann wirklich mehrheitsfähig und konnte durchgebracht werden. Und da spielen natürlich die Medien in der Schweiz eine ganz wichtige Rolle, weil die eigentlich sehr umfassend immer über diese Initiativen auch berichten. Also das ist dann auch wirklich für die Medien und für die Leserinnen und Leser interessant und man lässt dann auch die Initiativkomitees wirklich zu Wort kommen.
Da schließen sich gleich zwei Fragen ein. Erst nochmal die Medien, das ist wichtig, spielt ja eine wichtige Rolle bei dem Thema. Man kann solche Sachen ja auch, könnte sie ja verschweigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Medien auch ein Rieseninteresse ist, Leserbindung herzustellen, weil man eben jetzt nicht nur passive Nachrichtenkonsumenten bedient, sondern richtig Engagierte, die dann sehr genau lesen, was in der Zeitung ist und dann auch sehr genau reagieren, weil sie ja schon richtig dabei sind. Das müsste eigentlich für die Medienlandschaft in der Schweiz eigentlich eine super Erfindung sein.
Ja, ich glaube, das ist es auch wirklich, oder? Weil man hat immer ein Pro, ein Contra. Es geht um eine konkrete Frage. Manchmal werden drei verschiedene Themen bei einer Abstimmung verhandelt. Die erhalten dann nicht alle immer gleich viel Gewicht. Aber man hat da schon Material für Berichterstattung, ja.
Das Beispiel, das du gleich gebracht hast, ist aber gleich schon ein sehr einseitiges. Also es gibt ja auch noch mal ganz andere Geschichten, kommen wir vielleicht noch drauf, aber es ist schon interessant und das ist immer so ein Einwand, den ich in Deutschland gehört habe. Volksabstimmungen führen zu einer Polarisierung. Hochkomplexe Sachfragen werden runtergebrochen auf eine Alternative Ja-Nein, Pro-Kontra. Und das funktioniert dann populistisch gut, gerade so bei der Frage Sexualstraftäter frei rumlaufen lassen oder ewig einsperren. Ist ja so eine Scheineindeutigkeit. Und da kommen dann besonnene Politikmenschen in Deutschland und sagen, na, das wollen wir der Bevölkerung jetzt mal nicht zumuten. Da kommt nur Mist bei raus, beziehungsweise es hat eine Tendenz zu einer Polarisierung. Ist das eine reale Gefahr oder würdest du sagen, nee, das ist auch schon ein Instrument, mit dem man Erwachsenenpolitik betreiben kann?
Ich glaube, es gibt diese Gefahr. Also Christoph Blocher, der große Übervater der Schweizerischen Volkspartei, die ich jetzt wirklich auch als eine eher rechtspopulistische Partei beschreiben würde, hat mal gesagt, das Volk hat immer Recht. Und die Frage ist, wie man das jetzt verstehen will. Also man kann das ja auf zwei Arten deuten. Man kann quasi sagen, es gibt kein Recht oder keine Idee eines Rechts, die über einem Mehrheitsentscheid des Volkes stehen soll. Das wäre dann tatsächlich eine krass populistische Verkürzung, wenn man so deuten würde. Dann könnte man ja quasi letztendlich auch über Menschenrechte, über Grundrechte etc. abstimmen. Aber ich gewinne diesem Satz trotzdem eine Wahrheit ab, weil meistens Initiativen ja nicht darin aufgehen, dass wir einfach nur Ja oder Nein sagen. Es gibt ja immer auch die Möglichkeit, einen Gegenvorschlag oder einen indirekten Gegenvorschlag zu lancieren, der dann so weit gehen kann, dass die Initiantinnen und Initianten vielleicht ihre Initiative sogar zurückziehen und sagen, das ist ja gut. Also wenn ihr es so umsetzt, dann sind wir einverstanden. Und das andere ist auch, dass wir manchmal über Dinge abstimmen, die ja dann erst noch umgesetzt werden müssen. Also das kann man schon mal in der Verfassung schreiben. Also zum Beispiel, dass kein Minarett gebaut werden darf in der Schweiz, kann man in die Verfassung schreiben. Aber was bedeutet das dann auf Gesetzesebene? Was bedeutet das für Raumplanung etc.? Da wird das Ganze ja dann umgesetzt und da ergeben sich dann noch mal ganz viele Chancen, auch im Sinne eines Rechtsstaats korrigierend einzugreifen.
Interessant, weil in Deutschland, das ist aber in der Schweiz auch nicht ganz anders, die Freiheit des Volkes auch darin besteht, dass das Volk sich bindet in einem freien Beschluss, nämlich an eine bestimmte Verfassung und Grundordnung, die an auch Menschenrechte oder das Prinzip der Menschenwürde gebunden ist und dass es die Freiheit des Volkes nicht darin besteht, das mal kurz abzuwählen, weil es gerade mal
Ja.
nicht passt. Nichtsdestotrotz, auch wohl bei uns in Deutschland die Verfassung ja sehr fest ist, an einigen Punkten wird ständig daran rumgebastelt. Zum Beispiel, man merkt das schon an den Paragraphen im Grundgesetz, den man kaum mehr lesen und verstehen kann, weil so viel daran rumgebastelt worden ist. Du ahnst, was es ist. Das ist der Verfassungsparagraph zum Thema Asyl und Einwanderung. Da ist so viel dran rumgebastelt worden. Das passiert natürlich auch. Das passiert dann bei euch aber viel, wahrscheinlich viel schneller und direkter.
Ja, es passiert schneller und direkter in dem Sinne, dass es halt wirklich ein Antrag quasi ist, der vors Volk kommt und die Formulierung, was danach in der Verfassung stehen würde, steht da drin, oder in diesem Antrag. Und das kommt dann direkt so rein. Es ist natürlich rechtsphilosophisch, ist das schon eine interessante Frage. Also wer schützt und bewahrt die Verfassung? Und da gibt es ja in unseren Ländern unterschiedliche Antworten drauf. Also es kann das Bundesverfassungsgericht sein oder es ist das Volk. Und die schweizerische Überzeugung, dass das Volk ist, also dass das Volk der Souverän ist und eigentlich nichts über diesem Volksentscheid stehen darf, drückt sich dann auch darin aus, dass eigentlich auch die Verfassung letztendlich nicht über dem Volk steht, wenn man es ganz
Ja,
genau
ja.
nehmen will. Aber man schützt das auf verschiedene Art und Weise. Das eine ist, dass wir ausgezeichnete Medien haben, sowohl private wie auch öffentlich-rechtliche Medien, und dass wir verschiedene Momente eingebaut haben, die auch so ein bisschen wie Checks and Balances sind. Und zum Beispiel haben wir 26 Kantone und eine Initiative ist nicht nur dann angenommen, wenn sie die Mehrheit der Stimmbevölkerung gewinnt, sondern die muss auch die Mehrheit der Kantone gewinnen. Also es ist auch so eine Idee, dass jetzt quasi nicht Stadt gegen Land oder große Kantone gegen kleine Kantone oder Steueroasen gegen den Rest sich einfach nur durchsetzen können.
Ja, das ist interessant. Da könnte man jetzt natürlich völkerpsychologisch ein bisschen tiefer bohren und sich überlegen, inwieweit diese deutsche Verfassungsgläubigkeit von einem tiefen Misstrauen gegen die eigene Bevölkerung auch geprägt ist. Nicht nur, aber auch die historische Erfahrung, dass eine Mehrheit der Deutschen eine Diktatur in die Arbeit gebracht hat, in die Herrschaft gesetzt hat und befolgt hat, ist sicherlich auch am Anfang unseres Grundgesetzes dran gewesen. Da gibt es auch natürlich eine lange, lange Tradition an protestantisch-preußischer Staatsgläubigkeit. Dagegen ist natürlich sind die Schweizer ein kleines unregierbares Bergvolk und natürlich mit einer tief verwurzelten Liberalität. Also das spielen bestimmt noch so einige Mentalitätspunkte eine Rolle oder auch historische Erfahrung. Aber am Ende muss es ja dann doch auch funktionieren bei euch und darf nicht dazu führen, dass mit einem einmaligen Beschluss bestimmte Minderheiten oder bestimmte Gruppen einfach mal wegabgestimmt werden.
Ja. Das auf jeden Fall. Also ich glaube auch also es gab tatsächlich Abstimmungen, wo ich sagen würde, ja, da waren wir ganz, ganz nahe dran an dieser Gefahr, vielleicht sogar schon drüber. Also wenn man sich überlegt, dass auf Verfassungsebene verankert worden ist, dass der Bau von Minaretten verboten ist, dann ist es schon schwer zu vereinbaren mit dem anderen Artikel, dass Menschen nicht aufgrund ihrer Religion diskriminiert werden dürfen, was wir auch in unserer Verfassung drin haben. In der Rechtspraxis muss man es dann so auslegen, dass niemand diskriminiert wird und keine Minarette gebaut werden. Das ist dann manchmal gar nicht so einfach. Ich glaube halt, was in der Schweiz, mindestens nehme ich das von außen so wahr, nochmal besonders ist, ist, dass ganz viele Themen, die uns wirklich sehr direkt angehen, gar nicht auf dieser nationalen Ebene geregelt werden, sondern gut föderalistisch in den Kantonen selbst. Also bei uns ist auf Bundesebene eigentlich das geregelt, was Außenpolitik ist, Landesverteidigung, Wirtschaftspolitik, solche Dinge werden auf Bundesebene geregelt. Aber wir haben ein Subsidiaritätsprinzip, was eigentlich sagt, nur das wird auf Bundesebene geregelt, was wir nicht in den Kantonen regeln können. Nur das wird in den Kantonen geregelt, was wir nicht in den Gemeinden regeln können. Und deswegen sind so emotionale Themen wie zum Beispiel das Bildungssystem, das ist bei uns Sache der Kantone. Und da ist man dann sehr, sehr nahe dran mit Abstimmungen, die man dazu führt, ist aber auch bei Wahlen natürlich ja, sehr nahe dran, weil man nicht selten diese Personen wirklich auch mindestens indirekt gar nicht schlecht kennt.
Das wiederum ist natürlich, also die Schweiz ist jetzt auch kein Dorf und nicht nur eine Ansammlung von Dörfern, aber es ist natürlich weniger Bevölkerung und dafür verteilt auf viele Kantone, so gibt es schon die Gelegenheit, in irgendeiner Weise voneinander zu wissen oder sich tatsächlich zu begegnen. Wichtig nochmal der Aspekt politische Bildung. Ich habe in Deutschland den Eindruck, alle sind wahnsinnig meinungsorientiert und auch irgendwie informiert, aber wenig engagiert. Und das führt meistens dazu, dass man zu einem Thema irgendeine Meinung hat, aber im Letzten auch keine Ahnung, weil man sich natürlich nie für irgendwas verantwortlich fühlt. Dafür ist dann die Politik zuständig, die immer alles falsch macht. Wie läuft denn das bei euch ab? Man muss sich ja dann, also wenn man ernsthaft daran teilnimmt, muss man sich ja schon in sehr, sehr unterschiedliche Themen einarbeiten und auch das, und zwar ganz normale Leute, die alle nicht Politik studiert haben.
Ja, das läuft über verschiedene Kanäle. Es gibt diesen ganz offiziellen Kanal, das ist das Abstimmungsbüchlein. Im Abstimmungsbüchlein, das man
Heißt
mit den
das Büchlein?
Abstimmungs... Ja, also ich... Ja, ich glaube schon, das heißt so, es ist eigentlich so ein Heft, was dann mit verschickt wird.
Rührend.
Das ist dann eine möglichst neutrale Darstellung des Sachverhalts. Dann werden alle Argumente dafür und die Argumente dagegen genannt. Es wird erklärt, wie, also nehmen wir jetzt an, im Fall eines Referendums, wie das Parlament sich dazu verhalten hat. Und dann wird der Artikel genannt, also worüber stimmen wir jetzt genau ab? Und das ist sowas, das sind zum Teil sind das Themen, die sind wirklich kompliziert. Also da aber hätte ich keine Ahnung gehabt, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann gibt's andere Themen, da muss man sich ein bisschen einlesen, damit man versteht, was ist eigentlich ganz genau gemeint, oder? Weil diese Initiativen, die haben ja Titel. Also zum Beispiel kann eine Initiative heißen für Freiheit und körperliche Unversehrtheit, aber es geht eigentlich gegen die Corona-Maßnahmen, die ergriffen werden konnten, oder? Und da muss man sich ein bisschen einlesen. Und ich glaube, das klappt auch ziemlich gut. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass die Hälfte der Schweizer Bevölkerung bei diesen Abstimmungen mitmacht. Also das ist eigentlich meistens ist das weniger als 50% der Stimmberechtigten, die sich daran beteiligen.
Der kluge Schweizer Publizist Roger Dyveck hat vor kurzem, noch vor einem Vierteljahr, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen langen Artikel darüber geschrieben, was das eigentlich ist, direkte Demokratie in der Schweiz und was daran eigentlich interessant ist. Und er hat sehr ausgewogen beschrieben, also erstens fand er das natürlich, ich finde das ein tolles Instrument, muss er ja auch, klar, aber er hat beschrieben, dass es sowohl mäßigende wie polarisierende Wirkung gibt, beides. Und ein Beispiel waren all die, ich glaube, es waren ja mehrere Abstimmungen zum Thema Migration, Ausländerrecht und so weiter, wo er sagt, ja, das hat auch eine Polarisierungsmacht, hat aber auch dazu geführt, dass man sich in der Schweiz sehr viel früher kontrovers mit dem Thema auseinandergesetzt hat als in Deutschland, wo man es lange auch einfach beschwiegen hat politisch, aber gesagt, das gibt's gar nicht. Und auf der anderen Seite als ein Beispiel für mäßigende Wirkung war die Diskussion, weil du es gerade angesprochen hast, zu den Corona-Maßnahmen. Da war sein Eindruck, sein Resümee, also dadurch, dass man es wirklich den Bürgern in die Hand gegeben hat, zu entscheiden, Haben Sie sich informiert, abgewogen und dann auch für einschneidende Maßnahmen gestimmt, während in Deutschland man zwar nochmal strengere Maßnahmen ergriffen hat als in der Schweiz, aber es eben nicht in dieser Weise den Leuten, die es betrifft, zur Abstimmung gegeben hat. Und das hat dann bei einigen, nicht bei allen, aber doch bei einer hohen Prozentzahl von Bürgerinnen und Bürgern dazu geführt, dass man das als Zwangsregime empfunden hat. Kannst du damit was anfangen mit diesem abwägenden Resümee?
Ja, das kann ich sehr gut. Und also gerade das letzte Beispiel, was du genannt hast, jetzt mit den Corona-Maßnahmen, das war für mich selbst wirklich so ein politisch sehr heilsamer Moment, weil während der Corona-Zeit hatte ich durch Medienkonsum, aber auch durch die Demonstrationen, die ich erlebt habe. Ich lebe ja in Bern. Da war jeweils am Donnerstagabend der Bundesplatz voll mit diesen Treichlern. Ich weiß nicht, ob man das kennt in Deutschland. Das sind Männer mit großen Glocken, die da Lärm machen und für ihre Freiheit bimbeln. Hatte ich wirklich zeitweise das Gefühl, dass wir alle verrückt geworden sind. Und dass das vielleicht normal ist, dass man Impfgegner ist. Also gar nicht jetzt nur in Bezug auf die Corona-Impfung. Und ich dachte, dass die Verschwörungstheorien sehr, sehr weit verbreitet sind. Und dann hatten wir diese Abstimmung, ich glaube, das war noch 21, wenn ich es recht sehe. Und da ging es eigentlich darum, ob es okay ist, dass der Bundesrat überhaupt die Grundlagen hat, um solche Gesetze zu erlassen, wie er erlassen hat. Und da haben sehr viele Menschen teilgenommen an dieser Abstimmung und über 60% haben Ja gesagt dazu. Und das fand ich wirklich gut, weil alle, die wirklich dagegen waren, dass der Bundesrat das gemacht hat, die haben garantiert Nein gestimmt. Also da ist wahrscheinlich kaum jemand zu Hause geblieben. Aber dass es dann so eine solide Mehrheit war, das hat mir wirklich gut getan. Andererseits denke ich dann auch, dass wir manchmal, gerade wenn es um Migration geht, tatsächlich Themen so stark verkürzen müssen oder auf eine Frage reduzieren müssen, dass sie der Sache nicht mehr gerecht werden. Ich glaube auch, dass das passiert, wo man zwei oder drei Parteiensysteme hat, die dann mit Parteiprogrammen auflaufen. Ich bin dort dann auch nicht immer ganz sicher, wie hilfreich die direkte Demokratie ist, um Polarisierungen zu verhindern. Also der SVP ist es gelungen, eine also dass wir quasi selbst die Zuwanderung begrenzen können, durchzubringen. Und das hätte eigentlich alles gekillt, was wir mit der EU verhandelt hatten, oder? Also die bilateralen 1 und 2 und Schengen, Dublin und alles, worauf wir wirklich existenziell als Volkswirtschaft angewiesen sind, das muss man so sagen. Also das wäre unmöglich gewesen. Und man hat dann das so umgesetzt, dass offene Stellen zuerst den Arbeitslosenämtern in der Schweiz gemeldet werden müssen, bevor sie anders besetzt werden können. Und das ist natürlich dann keine Umsetzung dessen, was die Initiative eigentlich gefordert hat. Und da bin ich dann manchmal gar nicht die, also ich glaube, das kann ab und zu passieren, wenn es zu häufig passiert, dann fühlt man sich wahrscheinlich erst recht nicht gehört, dann in der direkten Demokratie.
Ja, interessant. Also das Corona-Beispiel zeigt, es gibt eben auch eine schweigende Mehrheit, die dann manchmal eben deutlicher ausfällt als polarisierte Riesendebatten in der Öffentlichkeit, die aber vielleicht gar nicht so repräsentativ sind. Zum anderen, weil wir auch eben ja in Deutschland wie überall in Europa das Thema Migration ganz scharf haben und wir ja, eine seltsame Geschichte haben. Einerseits gab es ganz viel Migration seit dem Zweiten Weltkrieg. Es wurde aber ganz offiziell immer gesagt, wir sind gar kein Einwanderungsland. Und das kippt halt hin und her. Und da ist natürlich auch, ob einem jetzt, wenn man jetzt sozusagen eher linksliberal eingestellt ist, wenn einem dann diese Initiativen nicht gefallen, ist es schon aber auch nochmal ein Frühwarnsystem, wo man feststellen kann, viele Leute finden das nicht gut, haben berechtigte oder unberechtigte, jedenfalls deutliche Einwände dagegen. Man kann das nicht einfach durchsetzen, man muss da irgendwie eine Form finden. Und dann ist natürlich die Frage, das habe ich auch bei Roger Dweck gelernt, aber vielleicht kannst du das noch präzisieren, der sagt, es ist ja nicht nur eine direkte Demokratie, sondern es gibt, er nennt das eine halbdirekte Demokratie, weil es einen Gegenpol zu diesen Volksinitiativen und Abstimmungen gibt, nämlich ein ziemlich starkes Parlament. Also mit so einer Entscheidung muss man ja irgendwie umgehen. Das muss ja dann irgendwie in die richtige Stelle der politischen Maschine eingespeist werden. Und das läuft dann eben übers Parlament, das dann Verfassungsänderungen und Gesetze beschließt, die das dann sozusagen in die Operation bringen. Ist das so?
Ja, also eigentlich nach dem Beschluss einer Verfassungsänderung muss das Ganze ja dann auf Gesetzesebene umgesetzt werden. Und das ist dann wieder Sache des Parlaments. Und da haben wir mindestens bis jetzt eigentlich ein sehr vernünftiges Parlament. Und ich denke, das Beispiel, was ich jetzt genannt habe mit dieser damals von der SVP gepushten Zuwanderungsinitiative, das ist wirklich ein Extremfall einer Umsetzung, die wenig mit der Vorlage zu tun hatte. Normalerweise, wenn wir nicht gerade wirtschaftlich ganz streng bedroht sind durch eine Initiative, setzt man das schon möglichst sachnahe um. Aber auch so, dass es mit unserem Recht und unserem liberalen Rechtsstaat vereinbar ist.
Und du hattest es schon erwähnt, gleich am Anfang, dass ich will ich aber nochmal darauf zurückkommen, weil ich das so ein bisschen besser verstehen will. Es verpflichtet das Parlament, aber auch die Parteien, ja, nicht nur alle 4 Jahre oder bei uns alle 2 Jahre, weil Landtagswahlen dazwischen sind, sich mit dem Wählerwillen zu beschäftigen, sondern eigentlich dauernd, weil man ständig damit rechnen muss, dass irgendwelche nervigen Initiativen mit so einem Ding um die Ecke kommen. Und damit müssen Sie ja ständig rechnen. Das heißt, sowohl in der Abarbeitung dieser Volksbeschlüsse wie auch in der sozusagen Erwartung muss man ständig darauf eingestellt sein. Heißt das aber auch, dass man dann langfristiger in der Politik arbeitet bei euch oder stärker auf Gegenmeinung eingestellt ist, stärker kompromissfähig ist? Ist das
Ja, ich
so?
glaube, ich glaube, es ist sehr viel, ja, man ist auf sehr viel mehr Zusammenarbeit zwischen den Parteien angewiesen. Wenn jetzt eine knappe Mehrheit des Parlaments ein Gesetz durchdrücken kann, dann ist denen eigentlich schon bewusst, dass das Referendum mit Händen zu greifen ist. Und wenn man dann Parteien gegen sich hat, die mobilisieren können und vielleicht auch wichtige zivilgesellschaftliche Akteure, das ist ja auch immer noch, ist wirklich sehr entscheidend in der Schweiz, dann hat man eigentlich nichts von diesem Sieg im Parlament, im Gegenteil. Und deswegen ist so dieser Konsens, den man versucht zu finden, oder der Kompromiss vielleicht noch besser gesagt, ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, in der Schweizer, Politik. Und so ist ja auch, unser Bundesrat, also unsere Exekutive, die Regierung, versteht sich auch als Kollektiv. Also es sind nicht primär Repräsentantinnen, Repräsentanten ihrer Parteien, sondern sie sind ein Kollektiv, auch ohne wirklichen Chef oder ohne wirkliche Chefin. Und die Entscheidungen werden intern kollegial getroffen. Man spricht da auch von einem Kollegialitätsprinzip, und werden dann als gemeinsamer Beschluss vertreten.
Deshalb kennt man in Deutschland immer nicht die absoluten Spitzenfiguren in der Schweiz.
Genau,
Das
ja.
liegt natürlich auch an deutscher Arroganz, aber auch daran, dass die gar nicht so jetzt entscheidend sind als Einzelpersonen
Genau.
und man sich an denen so furchtbar abarbeiten muss, ob Frau Merkel nun an Schuld an allem ist oder eben doch Herr Scholz. Darum
Genau.
geht es bei euch gar nicht.
Ja, und es ist auch so, dass Parteien, die wirklich, ich sage jetzt mal, im linken und im rechten Spektrum sind, arbeiten in dieser Landesregierung dann zusammen. Also da ist die Schweizerische Volkspartei mit den Sozialdemokraten gemeinsam vertreten in dieser Landesregierung.
Nochmal eine Rückfrage, inwieweit das auch zur Identifikation und auch zur Politisierung der Bevölkerung führt. Ich habe ein Erlebnis hier gehabt in Hamburg. Da gab es einen, der Versuch der Regierung, damals CDU-Grün, eine große Schulreform durchzuführen. Und da gab es sehr viel Widerstand, gerade aus dem Bildungsbürgertum. Zum einen aus inhaltlichen Gründen, weil man es nicht gut fand, und zum anderen, weil man es schlicht der Schulbehörde nicht zugetraut hat, dass sie das schafft. Und da gab es dann mal so richtig, also das habe ich am eigenen Leib ganz unmittelbar erlebt, eine ganz intensive Auseinandersetzung und eben dann auch in der Stadt, Bildungssache ist bei uns Sache des jeweiligen Bundeslandes, wurde es abgelehnt und das hat doch bei vielen aus meiner Generation, wo sehr wenige Menschen Mitglied von Parteien sind und politisch sich engagieren, dazu geführt, dass sich doch sehr viele auch hängen geblieben sind und sich in irgendeiner Weise danach weiter engagieren. Entweder parteipolitisch oder in irgendwelchen Bildungsinitiativen oder Stiftungen oder so. Also wie immer man dann diese Entscheidung fand, pro oder g oder contra, ist jetzt mal ganz egal, hat schon dazu geführt, so anstrengend das war, und das war richtig irre konfliktreich in so einer kleinen Stadt wie Hamburg, dann vergleichsweise hat doch dazu geführt, dass sich viele nochmal mit dem Thema auseinandersetzen, sich und sich auch weiterhin wirklich auch politisch engagieren. Gibt es
Also
sowas
sind
bei
die
euch
dann auch
auch?
in eine Partei eingetreten
Ja,
und haben sich,
also einige sind richtig in eine Partei eingetreten,
ja.
andere haben. Es war ganz interessant. Ich kenne jetzt nicht so viele, aber so einige, die gesagt haben, jetzt haben wir gewonnen gegen die Reform des Schulsystems, das auf mehr Öffnung und soziale Gleichheit ausgerichtet war. Aber irgendwie dieser Sieg alleine ist es ja auch nicht. Und die haben mit so Freunde haben einen Verein gegründet, der ja, Schulferien, Schulcamps, Feriencamps für Kinder aus benachteiligten Schulen auf den Weg gebracht hat. Also sozusagen nochmal eine ganz andere Initiative ist daraus geworden, weil sie sich gesagt haben, na, dieser Sieg alleine, da wollen wir uns jetzt nicht ewig draus ausruhen. Daraus erwächst eine Verpflichtung. Wenn man gewinnt, und die
Ja, das
eigenen
ist.
Kinder in ein tolles Gymnasium gehen können,
Ja.
daraus erwächst eine Verpflichtung. So, das ist jetzt kein Massenphänomen, aber das sind so Freunde, bei denen ich das wahrgenommen habe und das fand ich sehr beeindruckend.
Also, das finde ich auch sehr beeindruckend. Das ist natürlich der absolute Idealfall, wenn das so läuft. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, mit denen ich das belegen kann. Mein Eindruck ist, dass wir in der Schweiz eher vor dem Problem stehen, dass Parteien nicht einen großen Zulauf haben, vor allem nicht durch junge Menschen. Es gibt natürlich auch diese Jungparteien, aber ich glaube nicht, dass die überschwemmt werden mit Leuten. Es gibt aber schon Abstimmungen, die für viele Menschen in ihrer eigenen politischen Wahrnehmung so etwas wie eine Zäsur waren. Also die Frage über den EWR-Beitritt, das war etwas, das hat wirklich Menschen politisiert. Also ich kenne auch eine Regierungsrätin, die gesagt hat, da bin ich wirklich politisch geworden. Da habe ich gemerkt, dass ich politisch bin. Die Europafrage ist immer wieder sowas, was wirklich politisieren kann. Aktion Libero, die gegründet wurde, genau in diesem Zusammenhang mit dieser Frage, dass man gesagt hat, wir wollen nicht immer dieses populistische Zangenspiel mitmachen. Wir müssen uns dazu bekennen, wir brauchen Europa, wir brauchen eine gute Beziehung zu Europa etc. Das sind dann schon Dinge, die mobilisieren können, vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen grassroot-mäßig. Sehr vieles von dem, was halt Schweizerinnen und Schweizer, ich sage jetzt mal, als politische Wesen tun können, können sie auf noch viel kleinerer Ebene tun. Also indem sie sich in der Schulpflege zum Beispiel engagieren und dann wirklich konkret darüber sprechen, wie man jetzt diese drei Schulhäuser im Quartier organisiert und wie die Zusammenarbeit mit der Rektorin läuft und so. Und das sind Dinge, da leben wir wirklich von diesem zivilgesellschaftlichen Engagement. Bei den Parteien habe ich manchmal die Sorge, dass die Menschen, die sich dort engagieren, nicht unbedingt ganz repräsentativ sind für die Bevölkerung. Und trotzdem muss man sagen, sind es natürlich eigentlich bis auf ein paar wenige Ausnahmen ja alles keine Berufspolitiker. Also
Ja,
in diesem Milizsystem, oder? Ja,
keine
wer sind?
Berufspolitiker. Es sind natürlich dann, das wäre nochmal eine Frage, wie sozial ausgewogen das ist, ob
Ja,
Arbeiterinnen und
genau.
Arbeiter sich da auch da beteiligen oder ob am Ende dann doch die Juristen
Sind
die
auch bei
Sachen machen.
uns ganz viele Juristen, ja.
Also das ist einfach so eine Überrepräsentation von Menschen mit
Genau.
einem Hochschulabschluss, die in der Lage sind, sowas zu organisieren.
Sind
Und
bei uns dann aber auch, also doch auch ziemlich viele Vertreterinnen und Vertreter aus Klein- und Mittelunternehmen,
okay.
die das auch tun, weil die quasi sehen, hey, die politischen Rahmenbedingungen, unter denen wir hier wirtschaften, die sind wirklich wichtig und wir brauchen da eine starke Stimme. Und man überlässt es dann nicht einfach einer Lobbyorganisation, sondern engagiert sich auch selbst als Parlamentarierin.
Na, das wäre nochmal interessant, weil ich bin ja in Berlin mit meinem kleinen Kulturbüro und erlebe, wie viele Verbände es dort gibt. Also der Fachverband Außenwerbung, den hatte ich schon erwähnt. Und dann gibt es den Fachverband, keine Ahnung, Tabak oder Glücksspiel oder was auch immer. Ich würde, da gibt es ja riesige Register und unendlich viele hochqualifizierte Menschen, die in Verbänden arbeiten. Und einige machen auch richtig gute Arbeit, das weiß ich auch, gerade im Kulturbereich. Organisieren sie eben die Meinungsbildung, gerade und machen auch die Politik auf Themen aufmerksam und so. Aber das ist etwas, was für die normale Bürgerschaft völlig fremd ist, verdächtig, riecht nach, keine Ahnung, Lobby, Hintertreppenpolitik und so. Wenn es aber so ist, dass wirklich Wirtschaftsunternehmen oder Industrieverband will irgendwas oder Handelsverband will irgendwas, dann stellt er sich ja auch der öffentlichen Meinung, und macht das transparent.
Ja, also wir haben in der Schweiz auch sehr starke Verbände, die sich politisch einbringen. Wahrscheinlich so der stärkste und bekannteste ist der Bauernverband, der ja dann Direktzahlungen behandelt. Die sind auch wirklich referendumsfähig. Also wenn denen etwas nicht passt, die kriegen ihre Unterschriften zusammen. Das wissen auch alle. Und deswegen sucht man da meistens schon präventiv den Kompromiss. Es gibt dann vielleicht fast ein bisschen im anderen Spektrum auch Economy Swiss, dass die vertreten Interessen jetzt nicht nur unbedingt von Klein- und Mittelunternehmen, sondern wirklich generell liberale Wirtschaftsinteressen. Es gibt den Verband für die Medizinerinnen und Mediziner. Also die engagieren sich alle, die haben auch alle Zugang zum Bundeshaus und die lobbyieren dort auch auf den Fluren. Und das ist aber bei uns, würde ich jetzt mal mindestens in meiner Wahrnehmung, ist das nicht etwas, was wir anrüchig finden, sondern eher so ein Konkurrenzkampf, so ein Meinungsmarkt quasi,
Okay.
wo die sich halt bewähren müssen. Weil wir auch den Parlamentarierinnen und Parlamentariern grundsätzlich zutrauen, dass die ja wissen, dass das Lobbyistinnen und Lobbyisten sind, mit denen sie sprechen. Und Lobbyisten ja nicht einfach eine Werbetrommel vor sich hertragen, sondern die müssen ihre Parlamentarier, vor allem dann die Fraktionsvorsitzenden oder die Themenbeauftragten dazu, ja auch mit Argumenten füttern.
Ich würde gerne zum Schluss nochmal auf die Kirchen gucken, welche Rolle die denn dabei haben. Also ich sag mal kurz meine kleine Erfahrung damals, Hamburg Bürgerentscheid und Bürgerbefragung zum Thema Schulreform. Das ging hoch her und da hat der eine von der Kirche dieses gesagt und einer von der anderen katholischen Kirche was anderes. War aber wahnsinnig heikel, weil man sofort der Parteinahme beschuldigt wurde und es auch innerhalb der Kirche keine einhellige Meinung gab. Gerade so zwischen dem kirchlichen Personal und den kirchlichen Mitgliedern gibt es ja gelegentlich Konflikte. Wir haben das dann damals so gelöst, dass wir einfach viele Diskussionen bei uns im Gemeindehaus gemacht haben zum Thema als Podium und so. Aber ich fand das ganz schön anstrengend. Ist das bei euch besser eingeübt, dass irgendwie kirchliche Stimmen gehört werden können? Oder gibt es dann doch auch immer Riesenärger, wenn irgendjemand von der Kirche was sagt und dann heißt es, die Kirche ist für dieses oder jenes, das darf sie aber gar nicht?
Ja, also vielleicht das prägendste Beispiel jetzt aus den letzten Jahren war die Konzernverantwortungsinitiative. Da ging es darum, dass Konzerne auch für die Schäden haften, die sie durch mangelnde Sorgfaltspflicht im Ausland verursachen, und zwar nach Schweizer Recht. Und die Initiative wurde dann zwar mit dem Volksmehr, aber eben aufgrund des fehlenden Ständemehrs ganz knapp abgelehnt. Und dort gab es sogar so eine Bewegung, die hieß Kirche für Coffee, also Kirche für Konzernverantwortungsinitiative. Und das ging so weit, dass zum Teil dann auch Kirchtürme beflaggt waren, also mit solchen Bannern, die für Coffee geworben haben. Auch im Quartier, wo ich wohne, übrigens war das so. Und da hat man sich dann schon gefragt, ja, wie geht das zusammen? Also ihr kriegt Steuern der juristischen Personen, und dürft euch dann aber auch noch politisch quasi wie eine Partei, da einbringen und engagieren. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen Pseudo, Argument derjenigen, die damals beleidigt waren, weil ja, Kirche bei uns nicht so funktioniert, dass irgendeine Bischöfin oder ein Bischof da eine Parole durchgeben kann und dann wird das zentral umgesetzt, sondern das sind ja alles letztendlich Quartiergemeinden, die an ihren meistens jetzt Kirchgemeinderatssitzungen drüber sprechen, ob sie da jetzt was aufhängen wollen oder nicht. Und trotzdem muss man sehen, die Kirche ist anders als ein Verband nicht referendumsfähig. Sie hat auch überhaupt keine einheitliche politische Meinung, weder zu Migration noch zu Europa noch zu sonst irgendeinem Thema, über das wir abstimmen. Und deswegen ist es sehr klug, das so zu machen, wie du das geschildert hast, dass man Diskussionsplattformen anbietet, auch Podien oder Vorträge dazu. Aber dass man darauf verzichtet, wenn immer möglich, darauf verzichtet, politische Parolen rauszugeben.
Ja, ich fand es eigentlich, also es ist auch so eine, also das finde ich grundsätzlich auch. Ich sehe nur manchmal die Gefahr, dass es verhindert, dass einzelne kirchliche Leute, die zu einem bestimmten Thema eine Expertise, eine Erfahrung, Kenntnisse und dann auch eine Meinung haben, mal auch was sagen, weil es dann sofort gleich hochgerechnet wird, die Kirche sagt. Und dann war es aber nur sozusagen eine bestimmte Person oder eine Gemeinde, die dazu echt jetzt mal was sagen darf. Also man wird so dann stumm gemacht. Das finde ich problematisch. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, dass unsere Synoden ja nicht so repräsentativ sind und nicht so mandatiert sind, dass sie das tatsächlich dürften. Und weil die Mitglieder eben ihre Meinung jetzt in dieser Weise jetzt nicht an eine Synode oder an einen Bischof abgeben.
Ja, das ist bei uns mit anderen Begriffen aber ganz ähnlich, würde ich auch so sehen. Ja. Und es ist auch nicht so, dass die Erwartung in der Bevölkerung besteht, dass wir, ich sage jetzt mal, zu tagespolitischen Themen ständig Stellung nehmen. Die Gefahr ist viel eher so, dass wir eigentlich etwas Theologisches sagen wollen in der Kirche und man dann sagt, ah, das habt ihr jetzt gesagt, weil das Spital dort bombardiert worden ist. Aber ihr habt nichts gesagt, als dort dies und
Ja.
jenes passiert ist. Also man wird selbst, und ich glaube, das sind halt die Spielregeln einer politischen Öffentlichkeit in einem liberalen Rechtsstaat, man wird auch politisch beurteilt und wahrgenommen als Kirche. Man muss aber deswegen nicht verrückt werden und denken, dass die Tagespolitik unser Geschäft ist.
Okay, sehr schön. Gab es denn mal, nur neugierig gefragt, so eine richtig theologisch relevante Abstimmung, also Abtreibung, Suizid, assistierter Suizid ist ja in der Schweiz immer ein großes Thema. Erinnerst du dich daran, dass
Ja.
man so richtig ein Gen, also ein Thema, wo man, wo alle sagen würden, also da müsste die Kirche aber auch schon noch mal gehört werden. Hat sowas eigentlich direkt gegeben oder eigentlich nicht?
Weiß nicht, ob du sowas jetzt dazu zählen würdest, aber was sicher eine wichtige Abstimmung war, jetzt auch, also innerhalb der Kirche, war einerseits die Volksinitiative zum Verhüllungsverbot, also es verboten ist, sich zu verhüllen, weil das ja natürlich dann immer die Frage ist, was bedeutet das für bestimmte Muslimas, die in der Schweiz leben oder Touristinnen, die uns besuchen. Und eine andere Volksabstimmung, die ich noch im Kopf habe, war die Ehe für alle. Das war auch ein Thema, wo sich Kirche sehr klar positioniert hat, ja.
Aber da haben sich unterschiedliche kirchliche Akteure unterschiedlich geäußert, schätze ich mal.
Na, also das war schon eigentlich, würde ich mal sagen, innerhalb der evangelisch-reformierten Kirche war das eine klare Ja-Bewegung. Also wir wollen Ehe für alle.
Und
Da hat man auch,
das hat aber vorher viele interne Diskussionen gegeben, schätze ich mal.
ja, oder man muss sich so vorstellen, die Mitgliedkirchen der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, die haben ja diese Diskussion schon lange mitgeführt. Es ist ganz klar, als Landeskirche kann man keine Trauungen vornehmen von Menschen, die nicht auch zivil standesamtlich verheiratet sind. Und deswegen war das schon immer ein Thema. Man hat das damit Segnungen gelöst oder was auch immer. Und wir hatten also, bevor es einen Volksentscheid gab, gab es die Synode auf Landesebene, die kann natürlich nicht entscheiden, was jetzt die einzelnen Mitgliedkirchen dann tun müssen. Aber die hat ihnen dann mit wenig Widerstand empfohlen, die Ehe für alle auch kirchlich umzusetzen.
Okay. Eine Frage, das müssen wir jetzt nicht mehr verhandeln, aber das ist noch so ein Hintergedanke, den ich habe, ob nicht auch mehr und andere Formen von Beteiligung bei uns in der Kirche wichtig wären. Wir haben ja in Deutschland ja immer noch so eine vom staatlichen Prinzip mit abgeguckte Form von unterschiedlichen kleinen Parlamenten, Bezirksparlament, Bundeslandparlament, Hauptparlament. Und das ist eigentlich eine schöne Traditionen und Institutionen, merken wir aber auch, dass auch hier sozusagen das Repräsentanzproblem uns irgendwie begegnet, weil natürlich unsere Synoden nicht in der Weise repräsentativ sind, wie sie sein sollten. Und man überlegen muss, ob es bestimmte Formen und Themen gibt, wo man auch noch mal direkter Leute befragt, die
Ja.
Bürgerinnen oder die Kirchenmitglieder befragt. Gibt es sowas bei euch auch, sozusagen diese Frage nochmal bei euch kirchlich
Ja.
abzubilden, oder ist das eh bei euch der Fall?
Nein, nein, ich glaube, dass, also wir sind ja sehr, sehr nahe am Staat gebaut, wenn man so will. Also, oder wie es Kantone gibt, gibt es Kantonalkirchen. Die Kantonalkirchen haben Parlamente, das heißt dort Synode. Wie es einen Bundesrat gibt, gibt es einen Rat der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz und es gibt da auch ein Parlament, halt nur mit einer Kammer, aber das gibt es, das heißt dann Synode. Also ich glaube, da tut sich es gar nicht so fest. Woran ich die ganze Zeit rumstudiere, ist, ob diese Art von Demokratie wirklich geeignet ist, um Kirche zu entwickeln, so dass sie nahe bei den Menschen ist, die noch zu dieser Kirche gehören. In meiner Wahrnehmung sind es sehr viele kirchliche Profis, die in diesen Parlamenten sitzen und Entscheidungen fällen. Und es sind sehr viele Menschen, die über dem Pensionsalter sind, was jetzt nicht ganz unrepräsentativ wäre, aber so ist es dann doch nicht ganz. Es sind viele Pfarrpersonen, die da drin sitzen. Also deswegen, ich frage mich immer, man wird demokratisch bleiben müssen, das gehört zu unserer DNA, das finde ich auch richtig. Aber ob jetzt alles, was Partizipation, Mitbestimmung und ja auch Einbezug von Laien meint, damit geschaffen werden kann, da bin ich zunehmend skeptisch. Ich glaube, da müssen wir uns auf die Suche machen nach neueren, vielleicht direkteren und vielleicht auch kurzfristigeren Formen von Partizipation.
Würde ich jeden einzelnen Satz und Halbsatz, jedes einzelne Wort zu unterschreiben. Auch für Deutschland ist ganz genauso. Und es geht ja nicht nur einfach um Partizipation, sondern auch um Wahrnehmung von Bedürfnissen. Was wollen die Leute eigentlich? Und da muss man sich nur mal überlegen, was für Milieus so gibt, was für Typen und welche Gruppe dann bei uns repräsentiert ist, überrepräsentiert ist, und viele andere dann eben nicht. Okay.
Genau.
Zum Schluss. Hast du jetzt die Gelegenheit, uns in Deutschland ein oder zwei gute Ratschläge zu geben? Was sollen wir denn jetzt machen? Was
Das
sagt
fragst du
die,
jetzt einen Schweizer, wo wir immer
was
so
sagt die
empfindlich
Schweiz?
sind.
Was sollen wir machen? Hast du eine
Also,
Idee?
ich glaub,
So halb
das
ernst.
Allercoolste, was man übernehmen könnte, wäre wirklich diesen Subsidiaritätsgedanken. Also wir geben nur das eine Ebene weiter, was nicht auf der Ebene darunter sinnvoll geregelt werden kann oder soll. Und wenn wir das weitergeben, dann versuchen wir, sei das jetzt über Bürgerräte, über vielleicht auch schon nur Gesprächsrunden oder moderierten Austausch, das so zu gestalten, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie ihre Argumente haben einbringen können und dass sie dabei auch verstanden haben, was andere denken, die das nicht richtig finden. Vielleicht diese zwei Dinge, aber die würde ich uns auch immer empfehlen.
Vielen herzlichen Dank. Du bestärkst damit, was es als kleine Pflänzchen in Deutschland ja tatsächlich auch schon gibt, aber was es eben sehr schwer hat, dann sich tatsächlich auch durchzusetzen oder gehört zu werden. Und ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass wir als Deutschland so wahnsinnig viel größer sind, zahlenmäßig größer sind als die Schweiz. Gibt es vielleicht noch andere Widerstände dagegen? Vielen Dank, lieber Stefan, das fand ich sehr anregend und inspirierend. Mal gucken, was wir davon irgendwann mal bei uns in Deutschland auch einüben, pflegen und dann auch durchsetzen. Vielen Dank für das
Super,
Gespräch.
vielen Dank für dein Interesse und deine Zeit. Tschüss.
Tschüss.